Zum Schluss dieses Kapitels wollen wir sprechen darüber, warum die Ziele der EZB sind, wie sie sind. Und natürlich gehört dazu auch, dass wir sie erstmal vorstellen. Deswegen schauen wir auf die Folie 62. Das Ziel der EZB ist, dass die Inflationsrate nicht über 2% gehen soll. Wenn man dann nochmal ein bisschen genauer hinschaut und hinhorcht, dann ist es so, dass sie eigentlich ganz gerne hätte, dass diese Inflationsrate auch nicht zu weit unten in der Nähe von Null ist. Und man kann so einen Sollbereich abstecken, wo sie es eigentlich ganz gern hätte. Das wäre irgendwo so zwischen 1,5 und 2% im Jahr. Wir haben schon gehört, es ist nicht so hundertprozentig klar, soll es jetzt der HVPI sein als Ganzer oder soll es nur die Kerninflation sein? Das lassen wir einfach mal offen oder besser gesagt, wir sagen, der HVPI soll sich nicht, soll sich in der Dimension zwischen 1,5 und 2% im Jahr erhöhen. Wir reden dann gleich drüber, warum das nicht bei Null sein soll. Was man auf keinen Fall haben will, ist, dass das Preisniveau sinken soll. Also, dass wir in den Negativbereich hineingehen. Warum nicht? Wir hatten schon mal über Deflation gesprochen. Deflation gilt als das Gift schlechthin für die Wirtschaft. Wichtig ist nicht, dass der Preis mal sinkt. Das ist kein Problem. Sondern erinnert euch an die Definition, eine nicht nur vorübergehende Absenkung des allgemeinen Preisniveaus. Das heißt, viele, viele Preise sinken nicht nur einmal, sondern sie sinken immer weiter. Und das heißt ja, dass die Leute eine Erwartung ausbilden, dass diese Preissenkungen weitergehen. Und wenn ich erwarte, dass die Sachen billiger werden, dann wäre ich ja blöd, wenn ich es kaufen würde, bevor sie billiger geworden sind. Weil aber das ja nicht abreißt, sondern weil sie immer noch erwarten, dass es billiger wird. Deswegen kaufen sie dann letztendlich so gut wie nichts mehr. Bloß noch das, was dringend erforderlich ist und der Rest wird auf die lange Bank geschoben. Und das heißt, wenn man keine Nachfrage ist, braucht man kein Angebot machen, da kollabiert die Wirtschaft. Bei diesen ersten beiden Punkten, da können wir auf der Folie 49, wenn ihr wollt, das ist verlinkt, aus dem Präsentationsmodus raus, dann könnt ihr auf der Folie 49 nochmal nachschauen, wie das denn so aussieht, ob das tatsächlich erreicht wurde oder nicht. Ihr werdet feststellen, dass also im Jahresschnitt wir nie eine Situation hatten mit Deflation, in dem Sinne, dass der harmonisierte Verbraucherpreisindex sich mit negativen Raten verändert hat, dass wir mal nicht in diesem Korridor waren von 1,5 bis 2%, das ist schon mal öfter vorgekommen, ein paar Mal nach unten, ein, zweimal nach oben, ist man da rausgegangen, aber wir wissen ja noch, wenn wir diesen HVPI messen, dann müsste man eigentlich dann auch immer anschauen, wie war denn in derselben Zeit diese Kerninflation, und die war gerade bei den Fällen, wo es nach oben rausgegangen ist, eigentlich dann auch immer noch in diesem Bereich drin von 2%. Also man kann sagen, dieses Ziel Deflationsvermeidung hat sie auf jeden Fall erreicht. Das Ziel, eine Inflationsrate zu haben zwischen 1,5 und 2%, das ist so im akzeptablen Bereich. Naja, und ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, was ist das für eine komische Kurve da rechts? Schauen wir mal kurz rüber. Da ist die Veränderung der monetären Aggregate M1 blau, M3 orange von Jahr zu Jahr. Und wir, beziehungsweise eigentlich hier eher so von Monat zu Monat angegeben, aber oder für jeden Monat angegeben im Jahresvergleich. Aber wir können sehen, also diese Wachstumsraten für M1, das schwankt so zwischen 15% und, ja, was haben wir da im Tiefstfall, fast 0. Und für M3 Schwankungen so Höchstfall 13%, Tiefstfall sogar negativ ein bisschen. Also ziemlich unterschiedlich. Und die EZB sagt jetzt, ja, wir hätten so das Ziel, dass wir mittelfristig nicht mehr als 4,5% im Jahr Anstieg haben von M3. Na, da muss man sagen, wenn man sich das Bildchen mal anguckt, das haben sie schon ein bisschen verkackt. Da sind sie also ziemlich regelmäßig oben drüber. Fragen wir uns mal kurz, woher das eigentlich kommt mit diesem Anstieg von M3 nicht mehr als 4,5% im Jahr. Das hat verschiedene Quellen. Das erste ist, wir denken zurück an diese Korrespondenz Geldmenge Bruttoinlandsprodukt. Das erste ist, dass die EZB der Meinung ist, also nachhaltig für entwickeltere Staaten ist es schwierig, ein Wachstum zu haben, mittelfristig, das über der 2%-Marke liegt. Also Länder wie China oder so, die tun sich halt viel leichter, weil sie von einer viel kleineren Basis kommen, deswegen kann es da schneller wachsen. Und für entwickelte Staaten, aber wie Deutschland, ist es schwieriger, ein Wachstum zu erreichen, das im mehrjährigen Schnitt dann über 2% liegt. Dann haben wir ein Inflationsziel von 2%, also das können wir mal locker oben drauf addieren. Und dann haben wir noch so dieses Korrektiv aus der sinkenden Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und voilà, dann haben wir so diese 4,5%, die man sich erlauben kann. Das war so die Überlegung, die in diese Größenordnung hineingeführt hat. Wie gesagt, das ist meistens verfehlt worden. Wenden wir uns ab von diesem Bild der Traurigkeit und wenden uns der Folie 63 zu. Hier haben wir jetzt die Frage aufgegriffen. Die EZB ist verpflichtet, die Preisniveaustabilität zu sichern. Warum meint die BaZis eigentlich, dass das Preisniveau stabil ist bei 1,5 bis 2% Steigerung des Preisniveaus und warum nicht stabil bei 0 bis 0,5% Steigerung des Preisniveaus? Naja, auch da gibt es wieder so ein paar Gründe, die man da ins Auge fassen muss. Ich habe euch schon beim Zustandekommen des harmonisierten Verbraucherpreisindex erzählt, da gibt es einen Warenkorb. Und dieser Warenkorb, der bleibt einige Zeit lang konstant, nämlich 5 Jahre. In dieser Zeit reagieren also die Mengen, die dort zugrunde gelegt werden und die definieren, welche Bedeutung die einzelnen Produkte in dem Index haben, reagieren diese Mengen nicht auf Preisänderungen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Haushalt seid, der gerne Saft trinkt und jetzt wird der Apfelsaft im Preis 3-mal so hoch, dann würdet ihr vielleicht ausweichen auf Orangensaft oder Birnensaft oder sowas, ja, wenn der im Preis gleich bleibt. Und das heißt, dass euch in eurem Geldbeutel als Verbraucher, es ist ja ein Verbraucherpreisindex, dass euch in eurem Geldbeutel diese Preiserhöhung für den Apfelsaft viel weniger treffen würde, als das unterstellt wird, wenn die Menge konstant bleibt. Genauso umgekehrt. Nehmen wir das Beispiel, ihr trinkt auch wieder Saft, ja, und plötzlich halbiert sich der Preis für Orangensaft. Dann sagt ihr vielleicht, ah, trinken wir ein bisschen weniger vom Apfelsaft, trinkt man mehr vom Orangensaft. Dann profitiert ihr überdurchschnittlich von dieser Preissenkung beim Orangensaft. Ja, weil ihr den im Preis konstanten Apfelsaft baut ihr ab in der Menge und den Orangensaft, der billiger geworden ist, den baut ihr auf in der Menge. Das heißt, für euch als privater Haushalt entstehen zusätzliche Spielräume bei eurem Einkommen, was ihr damit kaufen könntet. Wiederum, in unserem Warenkorb wird das nicht abgebildet, weil der davon ausgeht, ihr trinkt genauso viel Apfelsaft und Orangensaft wie früher. Wenn man das jetzt mal insgesamt anschaut auf den gesamten Warenkorb, je nachdem, welche Waren sich gerade im Preis verändern und welche Bedeutung sie haben für den Warenkorb und wie gut oder schwer sie substituierbar sind, kann das bedeuten, dass dieser Warenkorb systematisch eine Inflationsrate ausweicht, die um 0,5 bis 1% zu hoch ist. Zu hoch in dem Sinne, dass in eurem Geldbeutel das ganz anders abgebildet wird. Ja, dass bei euch zusätzliche Kaufkraftspielräume entstehen oder so etwas. Wenn jetzt aber dieser Index zu hoch abgebildet wird und das um bis zu 1%, dann muss man sich mal Folgendes überlegen. Wenn wir jetzt eine Preissteigerung haben, ausgewiesen vom harmonisierten Verbraucherpreisindex um 0,5%, was haben wir denn dann? Haben wir dann eine Inflation von 0,5% oder haben wir schon eine Deflation von 0,5%? Ja, und dann beginnt das große Schulterzucken und man sagt, ja, so genau wissen wir das jetzt auch nicht. Ja, und dann kann man sagen, ja, wie ist jetzt das? Wollt ihr jetzt eigentlich Deflation oder nicht? Nein, die wollen wir auf keinen Fall. Und da ist die logische Konsequenz, dass ich sage, okay, als Zielrate für meine Inflation nehme ich irgendwas, das über diesem 1% drüber liegt. Naja, und dann ist die Frage, ja, warum nimmst du da nicht 1 bis 1,5%? Dann liegst du ja über dem Prozent drüber. Da haben wir aber das Problem, dass wenn wir Maßnahmen ergreifen gegen die Inflation oder gegen die Deflation seitens der Zentralbank, erstens wirken sie nicht sofort, sondern mit einer gewissen Zeitverzögerung. Und zweitens lässt sich auch die Wirkung nicht sofort stoppen. Also müsst ihr euch vorstellen, wie irgend so ein riesen Öltanker. Wir haben, glaube ich, gelernt, dass wir so etwa 13 Billionen Euro rumliegen haben in M3. So, diesen riesen Öltanker, den versucht ihr jetzt zu steuern. Wie machen wir das? Da schmeißen wir jetzt mal die Maschine an und dann fahren wir 2 Meter vor. Das kann es knicken bei einem Tanker. Ja? Bis der sich bewegt, da hat er auch schon so viel Fahrt aufgenommen, dass du den frühestens in 200 Metern wieder stoppen kannst. Deswegen geht man zum Beispiel her und tut große Schiffe eben mit diesen kleinen, viel wendigeren Maschinen dann im Hafen bugsieren. Also, das ist nicht so einfach, den Auffahrt zu bringen, den Kurswechsel und dann auch wieder wegzubringen. Und deswegen braucht man da mehr Wasser unterm Kiel, wie die Seeleute so schön sagen. Deswegen fangen wir solche Maßnahmen nicht schon an, wenn wir 1% haben oder sowas, ja, sondern da muss man ein bisschen früher anfangen. Deswegen geht man eben in diesen Korridor hinein, 1,5 bis 2%. Man kann eben diese Maßnahmen weder so richtig punktgenau dosieren, dass man sagt, also genau dieses eine Körnchen Salz, wenn ich das jetzt noch rein tue in meinen Spaghetti-Topf, dann hat das exakt den perfekten Geschmack. Ja, das geht nicht. Und genauso ist es auch hier bei unserer Zentralbank. Da kannst du nicht mit einem Körnchen Salz arbeiten, ja, sondern wenn die da was nehmen, dann ist es mehr oder weniger ein Block Salz. Und das kannst du einfach nicht punktgenau dosieren. Und auch, wie gesagt, nicht einfach dann abstellen oder sowas. Insofern brauchen wir da mehr Manövrierspielraum und deswegen eben diese 1,5 bis 2%. So, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ja, 1,5 bis 2% ist ja nett und schön, aber warum nicht mehr als 2%? Ja, was bricht denn wirklich zusammen, wenn wir jetzt einmal 5% Inflation haben? Dann muss man ganz nüchtern sagen, nix. Da bricht nix zusammen. Aber wenn die Inflation mal Fahrt aufgenommen hat, denkt an sowas wie diese Spiralen, ja, Preis-Lohnspirale, Gewinn-Lohnspirale. Preis-Lohnspirale, Entschuldigung, und Lohn-Preisspirale. Denkt an diese beiden Spiralen. Wenn das mal Fahrt aufnimmt, dann wird es umso schwieriger, das zu stoppen, je mehr Umdrehungen das Ganze schon gehabt hat. Und deswegen gilt hier der Grundsatz, den ihr aus vielen anderen Sachen schon kennt, insbesondere von euren Eltern wahrscheinlich, wehret den Anfängen. Das heißt, es kostet viel weniger Anstrengung, eine leicht erhöhte Inflation abzubremsen, als eine hohe Inflation abzubremsen. Und ich gebe euch mal so eine Idee, was denn da passiert, wenn man eine Inflation mal abbremsen will. Das klassische Mittel der Zentralbanken ist dafür zu sorgen, dass Kredite weniger und teurer werden. Wenn Kredite weniger und teurer werden, dann heißt es, dass einerseits natürlich bei den privaten Konsumentenkrediten da wahrscheinlich die Nachfrage nach diesen Krediten zurückgeht und nach den mit ihnen finanzierten Produkten. Das heißt aber auch bei den Unternehmen, dass die Nachfrage nach speziell nach Investitionsgütern zurückgeht, weil die Kredite dafür teurer geworden sind. Geringere Nachfrage nach diesen Gütern heißt geringere Produktion an diesen Gütern und heißt, dass ich mit Arbeitslosigkeit rechnen muss. So, wenn ich jetzt eine kleine Korrektur mache beim Zinssatz meinetwegen, dann sage ich als Zentralbank, also ich gebe euch einen Anreiz, dass ihr die Zinsen um 0,5% oder meinetwegen auch um 1% erhöht. Dann werden da sicherlich ein paar drauf reagieren und weniger nachfragen, aber das ist keine große Veränderung. Wenn ich jetzt sage, ich muss eine Inflation bekämpfen, die jetzt schon bei 5% ist, dann ist da mit 1% Zinsänderung nichts gewonnen. Dann muss ich da in die Größenordnung denken von vielleicht 3% Zinsänderung. Und dann ist es natürlich schon ein gewaltiger Schock für die Leute, die mit dem Gedanken gespielt haben, Kredit aufzunehmen, dass der von jetzt auf gleich vielleicht 3% mehr kostet. Und das heißt, dass hier die Nachfrage dann viel stärker beeinflusst wird. Und deswegen eben diese Überlegung, man muss diese Inflation bekämpfen, solange sie noch nicht so groß ist, weil dann die Auswirkungen der Inflationsbekämpfung auf andere ökonomische Größen, insbesondere auf Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit, weil dann die Auswirkung auf andere ökonomische Größen viel begrenzter ist. Das ist also die Idee dahinter, warum diese Maßgrößen so sind, wie sie sind. Damit habt ihr dieses Kapitel hinter euch.